Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: falsche Beratung kostet nicht nur Geld, sondern auch die Zukunft. Die wichtigsten Fragen bei der Auswahl der richtigen Beratung mit Bankberater Markus Hübner. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast-Kanal von fürgründer.de. Es gibt unglaublich viele Gründercoaches bzw. Unternehmensberater und es lohnt auch in jedem Fall Unterstützung bei der eigenen Gründung zu haben. Denn ein Haus bauen wir ja auch nicht alleine. Gleichzeitig wissen wir alle, es gibt gute und schlechte Architekten, Handwerker, Werkstätten und sogar Ärzte. Und wenn es beispielsweise um den Kredit bei der Bank geht, gibt es auch nicht so viele Versuche, die ich habe. Deshalb lautet die Frage: Wie finde ich den richtigen Berater, die richtige Beraterin und wie vermeide ich typische Beratungsfehler bei der Finanzierung für meine Gründung? Über die Auswahl des passenden Beraters, die wichtigen Fragen und Warnhinweise, mit denen ich schlechte Berater erkennen kann, spreche ich heute mit Markus Hübner. Markus war schon häufiger bei uns im Podcast, hat uns viel Einblick gegeben in die Themen, wie schreibe ich einen Businessplan, worauf ist beim Finanzplan zu achten. Und auch das Bankgespräch haben wir schon thematisiert. Insofern freue ich mich, Markus, dass du wieder bei uns bist.
Ja, hallo René. Auch ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über dieses sehr, sehr wichtige Thema sprechen kann. Ich bin ja nun einige Jahre selbstständig als Unternehmensberater und du kannst dir vorstellen, dass ich schon viele Sachen in die Hände bekommen habe von anderen Beratern, wo ich mich dann halt dann doch schon frage, wie viele Gründungen sind vermutlich gar nicht erfolgt, weil keine gute Beratung einfach stattgefunden hat. Daher ist dieses Thema für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich drauf.
Ja, denn das können wir, glaube ich, nochmal festhalten, gerade bei der Gründung und auch dem Unternehmensaufbau kostet eben falsche Beratung nicht nur Geld, sondern im Zweifel auch die eigene Zukunft. Deshalb, Markus, du bist ja als Berater unterwegs und unterstützt die Gründer und Gründerinnen bei ihren Gesprächen bei der Bank und so weiter. Und zu dir kommen ja auch Gründerinnen und Gründer, die vorher schon einen anderen Berater hatten. Vielleicht kannst du einfach mal so aus deiner Praxis berichten, mit welchen Themen die Kunden dann ankommen, beziehungsweise die sich jetzt für deine Dienstleistung interessieren, die auf dich zukommen. Was haben die erlebt? Was ist da so typisch?
Ja, was ist da typisch? Der Klassiker ist natürlich, Kunde ruft an und ist abgeblitzt bei der Bank. Mhm. Das Vorhaben, sei es nun die Gründung oder der Unternehmensaufbau, kann einfach nicht klappen, weil die Bank Nein gesagt hat. Man ist enttäuscht, aber nicht oder zum Glück nicht entmutigt und kommt dann über welche Wege auch immer zu mir. Da ist natürlich immer die Frage, wer hat jetzt Schuld? Das Wort wird sehr häufig benutzt, die Bank oder der Kunde. Und das ist natürlich einfach zu sagen, dass immer die Fremden Schuld haben, also andere. Und natürlich kann ich dazu erstmal nichts sagen. Ich muss mir ja erstmal anhören, um was geht's überhaupt? Wie viel Geld wurde beantragt? Um welche Größenordnung es einfach geht. Mhm. Daher biete ich auch jeden natürlich an, mir ganz unverbindlich seine Unterlagen zu schicken, die der Bank eingereicht wurden. Und da brauche ich nicht lange zu erkennen, ob die Unterlagen eine gewisse Güte haben, beziehungsweise wie viel Fremdkapital beantragt worden ist. Anhand dieser Parameter oder dieses einen Parameters kann man schon eine Menge ableiten, warum eine Bank vielleicht Nein gesagt hat.
Hm. Ich würde genau da dann einfach nochmal kurz schon einsteigen. Ne? Dieses Thema, wer hat jetzt Schuld? Der Berater oder die Bank? Klar, ne? Die Bank sagt Nein und schnell kann ich das dann eigentlich auch auf die Bank schieben. Du hast aber gerade gesagt, beim Blick in die Unterlagen siehst du dann schon häufig schnell, ob gut oder schlecht beraten wurde. Vielleicht nehmen wir das dann gleich. Worauf schaust du da ganz besonders?
Nun, man muss eigentlich nicht viel sich anschauen, um sich einen wirklich schnellen Überblick zu verschaffen. Für mich reicht eigentlich, wie eben schon gesagt, die Höhe des Kapitalbedarfs aus, zu erkennen, ob da überhaupt wirklich eine Beratung stattgefunden hat. Beratung heißt ja nicht Erstellung. Beratung heißt nicht, das vom Auftraggeber, von der Auftraggeberin unreflektiert zu übernehmen, nach dem Motto, ich möchte mich selbstständig machen, ich brauche 150.000 Euro. Und der Berater sagt, juhu, wir machen mal einen Businessplan, Finanzplan. Das reicht mal meiner Bank ein. Es gibt ja ganz viele Förderkredite. Mhm. Man muss ja reflektieren, passt dieser Kreditbetrag für diese Gründung, für dieses Vorhaben unter den Gegebenheiten? Ganz gleich eigentlich, in welcher Branche oder was speziell man nun machen möchte, zu welchem Zeitpunkt gehe ich zu welcher Bank, beziehungsweise reiche ich welche Unterlagen ein? Das haben wir ja ausführlich schon besprochen in den anderen Podcast. Und wenn ich mir diese Parameter halt anschaue und da möchte sich jemand selbstständig machen, nehmen wir das Beispiel mit dem Online-Shop. Ich finde, das kann jeder nachvollziehen. Und wenn da jemand sagt, aufgrund gewisser Gegebenheiten, Gründe, brauche ich 150.000 Euro. Mhm. Ja, dann sage ich mal einfach, schwer finanzierbar. Ich will nicht sagen unmöglich. Aber dann müsste ich schon auch herausfragen, wurde denn darüber gesprochen, ob es nicht vielleicht eine Nummer kleiner gehen könnte? Und dann kommt da eigentlich gar nicht so viel. Und da sehe ich schon einfach, dann wurde halt, ja, ich sag mal, Kunde hat mit Auftrag gedroht, Berater hat die Unterlagen erstellt. Wir kommen ja noch drauf, was Beratung bedeutet. Und dann ist es ja kein Wunder, wenn eine Bank einfach sagt, ja, könnte klappen, ja, aber das Risiko ist uns einfach zu hoch.
Ja, dann nehmen wir das Stichwort, ne? Diskutieren. Wenn ich jetzt gründen möchte und ich begebe mich jetzt auf die Suche nach einem Berater, einer Beraterin, dann gibt es ja oftmals auch, geht es dann los, okay, wir führen mal ein Erstgespräch und auch die Kontaktaufnahme. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Wie erkennt man da schon vielleicht direkt am Anfang, ob das ein guter Berater, eine gute Beraterin ist?
Nun, ich würde sagen, in einem Erstgespräch, sei es nun telefonisch oder vielleicht sogar auch persönlich, kann man ganz, ganz schnell erkennen, ob ich einen Berater habe, der mich auch verstehen möchte. Denn ein Berater kann ja nur eine Ersteinschätzung treffen, wenn er genügend Informationen hat. Mhm. Und das wäre zu wenig, wenn der Kunde, die Kundin sagt, ich möchte einen Online-Shop eröffnen und brauche 150.000 Euro. Also ein Berater muss ganz einfach ausgedrückt einfach mal seine Klappe halten, ja, und nicht sich präsentieren, wie toll er ist, sondern zuhören in einem Erstgespräch. Wenn das zum Beispiel, ich sag mal, eine Stunde geht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, dann hat der Berater Fragen zu stellen und zuzuhören erstmal. Und dann kann es auch sein, dass der Kunde, die Kundin erstmal 20 Minuten spricht. Und je mehr Futter man bekommt, desto besser kann man doch eine Einschätzung treffen und nicht gleich die Lösung rausziehen nach dem Motto, es reicht ja, ich wollte ja nur wissen, in welcher Branche, welche Größenordnung. Nein, entscheidend ist doch, kann man denn jetzt überhaupt finanzieren? Das kann ich doch nur erörtern mit dem Kunden, wenn ich Informationen habe. Also er sollte zuhören können und auch dann Fragen stellen, konkret auf diese Situation und nicht schon zu Beginn vielleicht sich, ja, ich meine, er muss ja seine Dienstleistung verkaufen, aber einfach zuhören, er muss nachdenken und dann eine Ersteinschätzung präsentieren, sodass ich doch als potenzieller Kunde auch ja eine Meinung bekomme jetzt von einem Experten. Und in der Regel wäre jetzt auch eine kritische Hinterfragung immer besser, als wenn man sagt, Chaka, das machen wir, super Voraussetzung. Ich bin ganz doll von Ihnen überzeugt, wir machen das.
Also wichtiger Tipp fürs Erstgespräch, darauf achten, wie viele Fragen stellt der Berater, was möchte der eigentlich über mein Projekt erfahren, um dann auch herauszufinden, wie er mich wirklich unterstützen kann. Also dieses Thema, das sehen wir auch häufig. Es gibt irgendwie so ein, ja, hier ist der Businessplan und der kostet Summe X.
Ja, da bekomme ich natürlich Magen oder vielleicht auch eher Kopfschmerzen, wenn ich sowas höre. Wir erstellen Ihnen, ne, den Businessplan für 2.000 Euro. Ja, allein wenn ich sowas lese oder auch höre, und ich lese es dann doch manchmal häufiger, reine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Wie kann denn ein Mensch, der sich noch gar nicht lange mit beschäftigt hat, mit dieser Gründerperson, von vornherein wissen, wie viel Zeit er benötigt für dieses Vorhaben? Er möchte also verkaufen. Er hat natürlich ein Dienstleistungsportfolio und er möchte gerne das machen, was er kann. Ist genauso, wenn ich zum Kieferchirurg gehe. Ich meine, dann wird der auch nicht sagen, der Zahn richtet sich von alleine, da müssen wir nichts machen. Ne, der will doch auch operieren. Aber auch muss er natürlich genauso begründen wie ein Berater und der kann nicht einfach mal seine Preisliste rausziehen. Also da sollte man schon mal aufpassen und eigentlich die Finger davon lassen von solchen Beratern, die auf ihren Webseiten damit ja werben oder einfach Pauschalpreise präsentieren. Das ist nichts.
Mhm. Das heißt also, da drauf achten, dieses Thema Pauschalpreise für Hauptsache einen Businessplan, ein No-Go bei guter Beratung.
Ja, nun, ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt kann doch niemand schon eine gewisse Kredithöhe festlegen, sondern man sollte eher vielleicht erörtern, dass im Laufe einer Beratung natürlich das Ziel sein wird, die sogenannte richtige Kapitalsumme zu bestimmen, damit man dieses Vorhaben betreiben kann. Das heißt, man kann es ja vorher noch gar nicht wissen, wie wenig man benötigt.
Jetzt ist natürlich, du hast das ja gesagt, Kunde droht mit Auftrag. Ne? Nun ist der Berater auch, der möchte ja auch Geschäft machen. Wiederum am Anfang hast du auch gesagt, ja, hier Gründer, Gründerin mit einem, ich brauche irgendwie 100.000 Euro, das sage ich auch dem Berater. Nun kann er natürlich aus Angst zu widersprechen, weil er dann eben vielleicht den Auftrag verliert. Dann probieren wir. Die 100.000 Euro, das kriegen wir hin. Was würdest du dazu sagen?
Es muss natürlich aber gefragt werden, ob man dieses Vorhaben halt auch, ich sag mal, mit kleineren Beträgen starten könnte. Klar, ich kann nicht ein Café mal testweise eröffnen. Ne? Ein halbes Café ohne Tische und Stühle, ohne Espressomaschine oder ein Fitnessstudio ohne Geräte. Mhm. Das geht nicht. Aber man sollte dem Kunden halt zeigen, dass es doch letztendlich darum geht, einer Bank zu erklären, warum sollte man in dieses Vorhaben zu investieren. Mhm. Und die Höhe wird ausschlaggebend sein, ob die Bank daran auch glaubt, mit diesen Mitteln die Ziele so umzusetzen, wie sie halt im Businessplan auch geschrieben worden sind.
Also speziell auch vom Ende her denken. Ne? Also kann mich die Beratung wirklich weiterbringen bei meinem Ziel, am Ende die Bank zu überzeugen, weil darum geht es ja. Ne? Es geht tatsächlich nicht darum, einen schönen Businessplan zu haben, ein tolles Finanzierungskonzept zu erstellen, aber dann ist das einfach nicht realistisch, um das bei einer Bank zu präsentieren. Ne? Dann hilft es auch nichts. Was würdest du aber Leuten vielleicht trotzdem auch raten, weil es ist ja ähnlich, ne? Wir stellen uns vor, wir gehen zum Arzt und wir haben auch da ja erstmal einen großen Respekt. So, und genau das Gleiche kann ich mir auch vorstellen. Ich bin jetzt bei meiner Gründung, ich mache das ja auch zum ersten Mal und dann gehe ich zu einem Berater. Ich brauche ja auch Hilfe, ich habe das gesehen, ich möchte auch Hilfe. Und ähnlich wie beim Arzt, kann ich dem jetzt widersprechen, wie, also ich habe da ja auch also am Anfang einen gewissen Respekt. Also wie kann ich dann nicht in diese Falle tappen, mich da so, naja, der wird schon wissen, was er tut und was er sagt.
Na gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser, sagt man das nicht so. Ich würde natürlich immer versuchen, einigermaßen auf Augenhöhe zu sprechen. Das heißt also nicht untergeben, devot und ja, das blind glauben, natürlich aber auch nicht über dem Berater stehen und vielleicht irgendwie behaupten, ich habe da aber was gelesen, sondern einfach konkret nachfragen, wenn man etwas nicht versteht oder warum das so sein sollte. Ne, warum sollte man jetzt vielleicht weniger finanzieren? Da kann natürlich der Berater, ich meine, wenn er antwortet, ja, das ist besser für die Banken, die wollen weniger eher geben. Das ist eine völlig dumme Aussage. Also das sollte man natürlich dann schon begründen. Und das ist ja auch die Aufgabe in einem Gespräch, Frage und Antwort. Ihr müsst Fragen stellen. Und dann anhand der Antworten kann man, das sollte man ja erkennen, ob sich der Berater wirklich individuell jetzt mit diesem Vorhaben beschäftigt, mit dieser Person, oder ob er vielleicht sogar, ja, ich sag mal, einfach gelangweilt ist und hofft, ne? Einer von den vielen Kunden wird ja zuschlagen, wenn nicht, kommt der nächste. Also auf Augenhöhe. Aber ich meine, ich würde ja auch nicht einem Rechtsanwalt jetzt sofort widersprechen, wenn er eine Strategie hat, wie ich vielleicht vor Gericht siegen kann, sondern ich würde doch auch dann nachfragen. Ich kann es doch nicht wissen. Und ein Mensch, sag ich mal, der sich noch nie selbstständig gemacht hat oder vielleicht aber selbstständig schon ist, hat ja gar nicht die Erfahrung, die ein Berater hat. Das geht nicht. Ne? Also ein Fußballspieler ist ja automatisch auch kein Trainer. Man wird ja auch nicht sagen, wie das Training zu funktionieren hat. Aber Fragen kostet nichts.
Genau, also da durchaus das auch als ersten Schritt zu sehen, weil so eine Situation wird es ja häufiger geben, ne? Mit zukünftigen Kunden, wo ich vielleicht erstmal Respekt habe, mich vielleicht nicht so traue, was aufzubringen und auch mal was Kritisches nachzufragen oder da in den Konflikt zu gehen. Und das ist die erste Situation, die ich als Gründer, Gründerin halt auch meistern muss. Ne? Ich muss mir meinen Geschäftspartner aktiv aussuchen und sollte eine gute Wahl treffen. Insofern das auch als wirklich erste Aufgabe zu sehen, weil das wird in Zukunft noch häufiger passieren. Das passiert, wenn ich Mitarbeiter einstellen möchte. Das passiert bei Kunden, bei Dienstleistern. Also insofern da jetzt schon mal üben, auch wenn es vielleicht unangenehm ist am Anfang. Eine Hilfe bei der Auswahl können ja Erfahrungen, Referenzen sein. Wie würdest du da vorgehen?
Nun, der Kunde, die Kundin sollte natürlich nicht plump fragen, haben Sie denn Referenzen oder haben Sie Erfolge vorzuweisen, Erfahrungswerte? Ich meine, davon sollte man ja ausgehen. Sonst gäbe es ja eigentlich keinen Grund, diesen Berater zu kontaktieren, wenn man vielleicht gar nichts über ihn weiß. Aber klar, vielleicht hat er sich ein bisschen rar gemacht und seine Website ist nicht gerade aussagekräftig. Das sollte man sicherlich schon in einem Erstgespräch fragen dürfen, aber bitte untergeordnet. Jeder bessere Berater sollte ja in irgendeiner Form über seine Kommunikationskanäle auch zeigen, was er so macht. Mhm. Und gut, Referenzen ist klar, man gibt ja nur das an, wo man wirklich weiß, was wirklich sehr gut ist. Oder wenn man den halt kontaktieren würde, dass der auch eine positive Referenz natürlich gibt. Und wer weiß, heute spricht er noch gut über den Berater und in einem Jahr, weil es ihm selber schlecht geht, dann kann er das oder möchte er es gar nicht mehr einschätzen. Also nur weil man viele Referenzen vorweisen kann, ist das nicht ausschlaggebend, diesen Berater kontaktieren zu müssen. Es rundet natürlich ein Bild ab, wenn ein Berater, also ich mache das ja so, wenn ich ein Angebot schicke per E-Mail, dann schreibe ich immer einige Referenzen rein. Einige sind auch auf meiner Website, aber jeder Kunde bekommt Referenzen und es ist ihm ja freigestellt, da auch mal vielleicht eine E-Mail hinzuschicken. Ich würde ja jetzt nicht anrufen, ganz kalt bei jemanden. Das finde ich ein bisschen fast schon dreist eigentlich. Ne? Kennen Sie den? Was ist denn so Ihre Meinung? Ich meine, da ruft jemand an und der Unternehmer kennt ihn doch gar nicht. Aber eine nette, freundliche E-Mail sollte doch mal drin sein, kostet 10 Minuten. Aber wie gesagt, die Aussage kann ja auch mal zufällig nicht gut sein. Dann sollte man das doch vielleicht eher so auf 2 bis 3 dann beschränken. Also mindestens 2 bis 3 doch anschreiben, wenn man das braucht. Aber ich meine, ihr müsst doch eine Entscheidung treffen. Aber doch nicht, weil irgendwie 3 fremde Menschen über den jubeln.
Was hältst du so von, ich habe mit dem Berater gute Erfahrungen gemacht, den kann ich dir empfehlen? Oder ich glaube, dass also diese persönlichen Weiterempfehlungen?
Das kann ja auch alles gefaked sein.
Das hast du ein Thema angesprochen, das Thema Branchenerfahrung oder das Thema Erfahrung in dem Bereich, was ich mache, machen möchte. Für wie wichtig hältst du das?
Branchenerfahrung, ja. Also grundlegend erstmal, wenn es ja darum geht, ein Vorhaben zu finanzieren, sei es die Gründung oder der Unternehmensaufbau, dann ist ja das Thema von, ich sag mal, Businessplan, Finanzplan, Bankgespräch, Interaktion mit Geldgebern vorrangig und nicht, dass der Berater ganz viel Ahnung hat von dieser Branche. Das nützt der Bank wenig. Ne? Ich meine, der Gründer muss Ahnung haben von der Branche. Ja, und der Berater wird das ja auch dann merken. Er wird kritisch hinterfragen, da muss er kein Experte sein. Aber natürlich, nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Online-Shop. Das habe ich schon öfter gehört von potenziellen Kunden, dass die irgendwie gemerkt haben, wenn die schon eine Beratung hatten, dass der Berater ja gar nicht Ahnung hatte von der Materie. Was ich dann auch eigentlich nicht verstehen kann, warum der Berater erstens das macht, beziehungsweise zweitens, er könnte sich ja mal die Mühe machen, ein bisschen einzulesen. Dann weiß er doch auch, welche Prozente Amazon nimmt zum Beispiel und nicht vielleicht naiv den Kunden vielleicht so fragt. Aber das ist nicht die Aufgabe. Der Berater muss ja mit diesem Futter, was vom Kunden kommen muss, arbeiten. Er muss analytisch denken können. Er muss ein hohes Fachwissen haben. Er muss ja Problemlöserfähigkeiten haben oder die Kompetenz dazu. Und nicht jetzt der Fachidiot zu sein.
Okay. Es gibt ja eine ganze Reihe an Beratungsprogrammen und auch Förderprogrammen, wo auch ein Berater zugelassen sein muss, damit diese Förderung beantragt werden kann. Kann man diese Zulassung schon als so eine Art Vertrauenssiegel sehen und sagen, also wenn mir der Berater sagt, ja, da kriegen wir eine Förderung vom Bundesland oder von dem BAFA, ist das schon Qualitätsnachweis?
Nein, bloß nicht. Das ist überhaupt kein Qualitätsnachweis. Die Hürden, um in diese Programme aufgenommen zu werden als Berater, man ist ja dann gelistet dort und nicht irgendwie, einige schreiben ja irgendwie akkreditiert oder zertifiziert. Die Hürde ist geschwind gering und jeder Berater, der irgendwie selbstständig ist und schon ein bisschen was gemacht hat, ich sag mal so, sollte nicht das Problem haben, da irgendwie gelistet zu werden. Daher auch mal wieder als Tipp, wenn da irgendwie Berater damit werben auf ihren Webseiten, unsere Beratung werden bezuschusst, das ist so ein Quatsch. Das ist also wirklich, das ist für mich ein Zeichen, dass der Berater nicht gelernt hat, seine Leistung zu verkaufen. Er verkauft also sein Portfolio unter dem Deckmantel, weil meine Beratungsleistung bezuschusst wird, müsst ihr zuschlagen, liebe Kunden. Das ist ziemlich wenig. Ich glaube, diese Berater bräuchten selber mal eine gute Beratung. Da ist weniger mehr. Von mir aus könnte man eigentlich die ganzen Programme einstampfen. Nein, es ist natürlich sinnvoll. Also ich meine, ich gönne jedem meiner Kunden auch einen Zuschuss und das werde ich auch beantragen. Aber nur, weil es einen Zuschuss gibt, heißt es doch noch lange nicht, super, jetzt habe ich eine ganz geile Beratung, die ist spitzenmäßig, der Staat unterstützt sogar die Beratung. Nee, es ist nicht hinreichend, dass die Beratung dann gut wird, wenn es einen Zuschuss gibt. Und nur, wenn es eine Beratung gäbe und es gibt keinen Zuschuss, dann bedeutet es doch nicht im Umkehrschluss, dass die Beratung dann schlechter wird.
Okay, also wichtiger Hinweis, ne? Diese Beratungsprogramme prüfen, also die prüfen gewisse Grundvoraussetzungen, aber sie prüfen eben nicht die wirkliche Beratungsqualität oder auch die Historie des Beraters und so weiter. Ne? Also die Zulassungen dürfen nicht als, auch wenn der Berater das vielleicht so verkaufen möchte, sollten nicht als sowas gewertet werden.
Ja, genau. Ich würde eher noch sagen, man sollte sich doch angucken, also nicht, wo der irgendwie jetzt gelistet ist, der Berater, sondern ich meine, so ein Studium der BWL macht in diesem Fall sehr viel Sinn. Will ich jetzt nicht erklären, was ein betriebswirtschaftliches Studium bedeutet oder was man da lernt. Aber ich muss ehrlich sagen, in meinem Bereich, so der Finanzierungsplanung, sollte man schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Ich halte das eigentlich für zwingend als Voraussetzung. Und ich kann auch manche Berater da gar nicht ernst nehmen, die sowas nicht haben. Komma oder Klammer auf, vergleichbare Bildungswege oder Erfahrungen auf diesem Gebiet, die man sich angeeignet hat über mehrere Jahre. Ich würde sagen, können das Studium sicherlich nicht ausgleichen, aber können auch dienlich sein, dass man ein bisschen von Ahnung von der Materie hat. Aber komplexes Problemlösen, eine breite Perspektive auf die Aspekte eines Unternehmens zu entwickeln, um effektive Lösungen zu finden, das ist doch auch Sinn eines BWL-Studiums und das würde ich also als viel wichtiger betrachten, als dass ein Berater bei der BAFA irgendwie gelistet ist.
Wenn man jetzt ein ganz gutes Gefühl hat, dann kommt ja irgendwann auch das Vertragliche. Und dann werde ich ein Angebot bekommen und ich werde auch wahrscheinlich einen Vertragsvorschlag von dem Berater bekommen. Und wie so häufig bei Verträgen, Achtung bei dem Kleingedruckten, worauf würdest du achten, worauf würdest du hinweisen? Was sind so Warnsignale bei Verträgen, wo ich doch vielleicht dann lieber entweder mit dem Berater, mit der Beraterin nochmal spreche oder Abstand nehmen sollte?
Ja, nun, ich sollte natürlich hellhörig werden, wenn ich das sehe, dass der Vertragspartner ja gar nicht der Berater ist, mit dem ich jetzt telefoniert habe oder mit dem ich lange gesprochen habe, vielleicht auch noch mehrere E-Mail-Dialoge geführt habe. Mhm. Also quasi, das wäre dann der Verkäufer. Ich muss doch wissen, wer mich nachher berät. Das ist doch also zwingend Voraussetzung. Und wenn das dann vielleicht irgendwie eine Gesellschaft ist, die ich gar nicht kenne oder ein Mensch überhaupt, den ich nicht kenne, das ist ja schon, ja, ich sag mal, kann man doch, das ist unseriös. Beschiss ist das doch. man hat irgendwie Vertrauen gefunden zu einem Menschen und jetzt soll jemand anders das machen. Das ist, kommt gar nicht so selten vor. Da will ich gar nicht drüber reden, sondern da muss man eigentlich das sofort beenden. Und natürlich ganz wichtig, die Zahlungsziele. Man hat ja ein Angebot bekommen, Summe X. Anscheinend ist man ja auch vielleicht einverstanden gewesen oder so laut Angebot. Und dann steht da im Kleingedruckten, zu welchen Zeitpunkten was gezahlt werden soll.
Genau, ne? Also hier 2000 Euro und das Einzige ist jetzt schnell bezahlen und
üblich ist ja in der Branche, dass man das so in Teilbeträgen macht. Hängt natürlich vom Beratungsvolumen ab, beziehungsweise eher von der Dauer. Bei einem Gründer braucht man doch einen längeren Zeitraum, weil man doch noch mehr nachdenken muss von beiden Seiten. Da bieten sich vielleicht 3 Raten an bei, ich sag mal, Wachstumsfinanzierung. Da will man ja möglichst schnell zur Bank. Mache ich zum Beispiel dann 2 Raten. Also da wird der Betrag halt durch 2 geteilt. Eine zu Beginn, eine nach einem Monat. Ne? Und beim oder sonst halt 1/3 zu Beginn, 1/3 nach einem Monat und 1/3 nach einem weiteren Monat. Und wenn da jetzt plötzlich steht 100% Vorkasse, dann denke ich doch mal, ich weiß nicht, das kann ich doch nur machen, wenn ich ein Monopolist bin und meine die besten Brötchen der Stadt verkaufe und dann möchte jemand 1000 Stück bestellen und Vorkasse. Ich kann es mir leisten, das kann sich doch niemand leisten. Das ist absoluter Quatsch. Absolut unseriös. Interessant ist aber, es gibt natürlich Verkaufstaktiken, wie man das auch dann begründet. Ich habe nämlich kürzlich selber sowas geführt. Im umgekehrten Fall, da wollte ich einen Dienstleister oder ich habe auch einen beauftragt und der wollte nämlich auch 100% Vorkasse haben. Ach gut, der ist noch ein bisschen jünger. Er meint es vielleicht gar nicht so schlecht, denn er hat es geschickt begründet. Du wolltest in Raten zahlen gerne. Ja, können wir machen, mache ich normalerweise nicht. Ich mache das normalerweise nur, und jetzt kommt's, Zitat, wenn jemand in Liquiditätsschwierigkeiten ist. Also, wenn das jetzt nicht eine fremde Person gewesen wäre, wäre das Gespräch beendet gewesen. Ich kannte ihn aber doch relativ gut oder ich kenne ihn relativ gut und ich habe auch großes Vertrauen zu ihm. Der hat auch den Auftrag bekommen. Gut, das ist jetzt nicht ein Berater wie ich, aber es ist eine Dienstleistung. Ich will nur halt sagen, wer so argumentiert, ja, mit, der muss ja irgendwie Dreck am Stecken haben. Der hat eine Leistung, die vielleicht nachher angezweifelt wird und er hat schon vielleicht viel Scherereien bekommen. Natürlich möchte er vielleicht sich die Spreu vom Weizen trennen. Es wird sicherlich Menschen geben, die zahlen vielleicht, im Zweifel werde ich dann die Raten zurückbehalten irgendwie, wenn ich merke, da läuft etwas nicht. Aber ich meine, so kann ich doch nicht anfangen, wenn ich jemandem kein Vertrauen schenke. Ich muss geben und ich bekomme und dann ist ein gleichmäßiges Verteilen des Honorars für einen Zeitraum wichtig. Es gibt da auch keine Meilensteine, weil das ist kein reiner Werkvertrag. Wir bauen ja nicht Häuser. Wir nehmen uns Zeit, es geht eher um den Wert. Und dann kann man nicht sagen, Zeitpunkt X oder wenn irgendwas erreicht worden ist, wird der Betrag fertig. Wie will man den messen? Und das Einfachste ist einfach, ja, klare Zahlungsziele halte ich für ganz wichtig. Das sind eigentlich die wichtigsten Parameter in einem Vertrag. Und natürlich noch konkret nochmal, was soll eigentlich gemacht werden und was nicht?
Ja, an der Stelle dann aber auch nochmal ganz wichtiger Tipp. Das ist ja auch schon ein Thema, was super gut im Erstgespräch abgeklärt werden kann. Ne? Mal zu fragen, kommen Sie denn mit zur Bank? Oder kennen Sie überhaupt die Berater bei der Bank oder welche Bankkontakte haben Sie eigentlich auch, ne? Um mich bei der Finanzierung dann wirklich unterstützen zu können? So, und klar, gerade dann, wenn es ans Vertragliche geht, dass das dann auch nochmal mit definiert ist, ist auch ganz wichtig. Weil wie du sagst, wenn ich dann den Businessplan nehme und losgehe, dann ist halt noch lange nichts gewonnen. Wie du gerade noch gesagt hast, gerade beim Vertraglichen, das Thema Vorkasse da aufzupassen, also das sollte gut verteilt sein und auf gar keinen Fall in großen Summen vorab darauf zu achten.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Hast du noch was für den Vertrag?
Ja gut, generell wäre natürlich die Frage zu klären, soll man diesen Vertrag vielleicht juristisch prüfen? Das hängt natürlich jetzt vielleicht vom Vertragsinhalt, vielleicht ist das eine komplexe Angelegenheit, es geht um sehr hohe Summen, weil das Vorhaben aber auch sehr komplex ist. Vielleicht gibt es auch erfolgsbezogene Leistungen und man ist sich da sehr unsicher vielleicht. Hängt halt vom Beratungsvolumen ab. Ich will es jetzt nicht pauschalisieren, dass man das einem Anwalt geben sollte, weil hier muss sehr viel über Vertrauen laufen und nicht über juristische Feinheiten. Ich meine, klar, bei einem Gewerbemietvertrag, den ich jetzt 10 Jahre erfüllen muss oder 5 bis 10 Jahre, die muss man natürlich juristisch prüfen. Da geht es aber auch um andere Summen. Ne? Deshalb den Vertrag durchlesen. Da wird auch juristisch einiges drinstehen, was man nicht versteht, wie es ja so üblich ist. Aber dann sollte ich doch auch erst den Berater fragen. Ne? Warum soll ich jetzt eine dritte Person, einen Rechtsanwalt konsultieren? Erstmal so, ich frage den Berater. Und wenn ich es immer noch nicht verstanden habe oder es ist mir doch ein bisschen unsicher, der Berater ist ja auch kein Jurist, ja, dann sollte ich doch mal vielleicht den Beratungsvertrag prüfen lassen. Das wäre eigentlich nochmal ein Hinweis, aber es ist keine zwingende Notwendigkeit, ja, finde ich.
Sehr gut. Dann das Thema der Beratung an sich. Darüber wird sicherlich auch schon mal im Vorfeld gesprochen. Also wie ist aus deiner Sicht ein guter Beratungsprozess gestaltet und wie halt ein schlechter?
Puh, das ist eine ganz komplexe Frage eigentlich. Da könnte man ganz viel erzählen. Ich will es aber kurz machen. Was ist gut, was ist schlecht? Schlecht ist, wenn einfach gar nicht beraten wird. Schlecht ist, wenn erstellt wird. Mhm. Erstellung heißt Copy und Paste. Erstellung heißt, man hat ein Grundgerüst eines Businessplans in einer Art Zweit- oder Drittverwertung, ändert den Namen, kopiert irgendwas rein und macht ein paar Gänseblümchen drumherum, dass es schön aussieht und dann, hier lieber Gründer, hier hast du was von mir. Ne? Also in diesem Glauben, ich kaufe mir den Erfolg, es gönnen ja immer zwei dazu und das ist leider doch stark vertreten. Erstellung, ganz schlecht. Beratung, was ist Beratung? Ganz kurz, für mich ist Beratung, und das ist mein Prozess, der Gründer, die Gründerin schreibt dieses Konzept unter meiner Anleitung. Mhm. Denn das, was doch die Gründerin, der Gründer vorhat, davon weiß ich doch gerade mal vielleicht 1-3% oder auch, was er kann oder sie kann. Wie kann ich das herauslocken? Ich kann natürlich 20 Interviews führen, ist nicht gerade zielführend, also auch gar nicht bezahlbar, sondern einfach chronologisch in einer, ich sag mal, Iterationsphase, der Auftraggeber bekommt Fragen, ja, Arbeitsaufgaben, die muss er beantworten und die analysiert dann halt der Berater. Immer unter dem Aspekt, ist das stimmig, ist das plausibel? Plausibilität ist eins meiner, ich glaube, häufigst genannten Wörter, sowohl im Businessplan, aber auch im Finanzplan. Der kann natürlich auch abnicken, das ist dann auch wiederum keine Beratung. Ah ja, super geschrieben, machen wir so, hier nochmal ein bisschen was. Also nur Informationen liefern oder Wissen. Information ist Copy und Paste. Ich will doch sehen oder ich muss doch, das ist doch die Aufgabe des Beraters, diesen Menschen ins beste Licht zu rücken. Wer ist die Gründerin oder der Gründer? Was hat sie oder er vor? Hm. Warum sollte man Erfolg haben? Warum sollte man Kunden, Geschäftspartner gewinnen? Welche Unterschiede bestehen zu Mitbewerbern? Die Fragen, die mit W beginnen, also sind nach oben hin offen. Und die müssen halt so abgearbeitet werden, dass später ein Leser anhand dessen erkennt, ich verstehe das Vorhaben und ich kann eine Prüfung vornehmen. Wenn ich aber nichts prüfen kann, dann kann ich auch kein Geld herausgeben, weil einfach Informationen fehlen. Mhm. Und das ist nicht die Aufgabe der Bank, zu überlegen, könnte klappen, könnte nicht, ist ja ganz schön schwammig. Ich habe zum Beispiel gerade gestern einen Businessplan bekommen, also wirklich ganz aktuell, die beiden Gründer, ist jetzt völlig egal, was die machen, brauchen 300.000 Euro, sind abgeblitzt. Und witzigerweise René über den Podcast dann zu mir gekommen. Also so soll das sein. Sind nicht weitergekommen. Das Konzept, das geschriebene Werk, also was die da eingereicht haben, waren 12 Seiten. Ich habe also noch gar nicht lesen müssen, um zu erkennen, mit 12 Seiten gewinne ich keinen Blumenpott, ne? Weil kann ich nicht 300.000 Euro bekommen. Ganz egal, worum es geht. Man muss keinen Roman schreiben, keine wissenschaftliche Hausarbeit. Aber inhaltlich war das für mich eine bessere Summary. Ne? Also die Mitbewerber wurden aufgeführt in einem, zwei Sätzen jeweils und das war's. Ne? Also warum sollte ich Erfolg haben? Die haben sicherlich das notwendige Wissen, aber haben es nicht zeigen können. Ne? Und die, ich sag mal, das Ganze, damit kann man kein Geld gewinnen. Ne? Also man muss schon sich Mühe machen, um belohnt zu werden.
Wir haben ein Thema schon gestreift, was jetzt sich dann im Prinzip als Abschluss aber dann doch nochmal anschließt, nämlich dieses Thema mit der Bank. Ne? Also, dass ich mit den Unterlagen zur Bank gehe, beziehungsweise der Berater mich dort begleitet. Dieses Thema sich selbst auf die Suche begeben. Also der Berater wünscht viel Erfolg dann dabei. Ist auf jeden Fall keine gute Beratung.
Nein, also wenn das so gemacht wurde, dann ist es natürlich keine gute, weil dann ist ja das, was da erstellt wurde, für die Katz. Das kann man dann in den Papierkorb schmeißen. Der Prozess fängt doch jetzt erst an. Das wäre doch genauso, wenn ein Rechtsanwalt sagen würde, so, lieber Mandant, nächste Woche hast du einen Gerichtstermin. Ne? Hier hast du nochmal so ein Schriftstück von mir und dann gehst du mal zu Gericht. Mach's das schon, zieh dich schick an, das war's. Katastrophe, ne? Das gibt's leider häufig. Verstehe ich gar nicht. Jetzt müsste ich darüber zu reden, warum das Berater machen. Aber wie gesagt, man kauft nicht den Erfolg, man kauft nicht Unterlagen und gibt dann ganz euphorisch die ab. Das ist dann das Gegenteil, was dann rauskommt, nämlich die Enttäuschung. Einer Bank ist es doch wichtig zu sehen, wer hat denn da mitgewirkt und warum. Und Banker kriegen so viele Unterlagen und ich könnte jetzt hier hunderte Geschichten erzählen, was ich da alles so erzählt bekomme von den Bankern, was die für Unterlagen eingereicht bekommen. Und ich ärgere mich dann halt immer über die ganzen vielen Gründer, Gründerinnen, die vielleicht deswegen kein Geld bekommen haben und es dann sein lassen, ihr Vorhaben. Und das finde ich halt so schäbig von diesen Beratern, die, ich sag mal, partielle Leistungen erbringen, obwohl sie eigentlich wissen, das müsste eigentlich jemand anders machen. Man tut diesen Menschen keinen Gefallen. Es gehören natürlich immer zwei dazu, Auftraggeber und Auftragnehmer. Und wenn der Auftraggeber aber glaubt, ja, für 2000 Euro Schnäppchenpreis bekomme ich jetzt hier super Unterlagen und damit gewinne ich, weil der Berater das so schön verkauft hat. Das beißt sich doch. Man kann nicht für wenig Geld ganz viel bekommen. Das ist ein Widerspruch.
Also das vielleicht auch nochmal, ne? Diese Frage, wie viel Know-how und Kontakte im Endeffekt auch zu den Banken in der Nähe, regional. Ne? Wir hatten das beim Thema Bankgespräch. Es gibt ja nicht so viele Banken, die jetzt in Frage kommen, sodass ich als Gründer, Gründerin jetzt auch selber meine Erfahrung sammeln kann. Und dann klappt es schon bei der 7. oder 8. Bank. Also erstens dauert das unglaublich lange und so viele gibt es halt einfach nicht, die in der Gründungsfinanzierung unterwegs sind. Insofern ein ganz wichtiges Kapital, dass der Berater da auch über die Netzwerke verfügt und die Kontakte und sich nicht scheut, mit zur Bank zu gehen und die Verantwortung auch übernimmt, dann neben dem Gründer, neben der Gründerin zu sitzen. Markus, dann lass uns vielleicht zum Schluss nochmal zusammenfassen, so die wichtigsten Fragen, die Gründerinnen und Gründer ihren Beratern stellen sollten, beziehungsweise zu den Fragen, wo sie halt im Gespräch Antworten sammeln sollten, um dann wiederum eine gute Entscheidung treffen zu können, dieser Berater oder vielleicht doch ein anderer Berater. Welche Fragen würdest du da in der Zusammenfassung jetzt nochmal stellen?
Ja, also fassen wir das doch nochmal zusammen, was man halt in einem Erstgespräch indirekt besprechen sollte. Also das, was vielleicht vom Berater kommt oder was man halt indirekt anspricht. Oder letztendlich, wenn es halt offen geblieben ist, konkret fragt. Nämlich, führt der Berater auch die Beratung vollständig durch? Wenn ich mit einem Einzelunternehmer agiere, darf man davon ausgehen, bei einer Gesellschaft, vielleicht die ein bisschen größer auch strukturiert ist, sollte man auf alle Fälle das gefragt haben. Gibt es vielleicht auch dann einen gewissen Netzwerkcharakter, um weitere Hilfestellungen geben zu können? Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ein Berater verfügt ja über Ressourcen und Netzwerke und die sind nicht zu unterschätzen. Das heißt, das sollte eigentlich auch von Beraterseite kommen, von alleine. Das ist ja ein Verkaufsargument, dass er halt nicht der irgendwie der Nerd ist, der im Kämmerchen arbeitet und dann nichts mehr weiß, sondern einfach auch weitere Empfehlungen abgeben kann. Denn in der Regel wird er diesem Menschen vielleicht ja auch beraten haben und dadurch kann man auch Vertrauen finden. Und das macht also Sinn, in das Netzwerk auch dieses Beraters einzutreten. Und vielleicht hat ja der eine einfach ein besseres, ne, sichtbar. Aber das ist jetzt eine kleine Nuance nur, die aber auch wichtig sein könnte. Ja, der Berater soll ja nicht nur abnicken, sondern auch kritisch was dazu sagen. Also wie sieht er jetzt das Vorhaben? Ganz, ganz banal. Ne? So, es kann doch nicht sein, dass er Beifall klatscht und nichts Kritisches hinterfragt, sondern wenn ihr das merkt, da ist gar keine kritische Frage, dann fragt ihn doch eigentlich ganz banal, habe ich damit Aussicht, wie finden Sie mein Vorhaben überhaupt? Ne? Gefällt Ihnen das? Würden Sie das kaufen oder würden Sie mich beauftragen oder haben Sie auch negative Eindrücke? Und dann kann man ja gucken, wie der Berater agiert. Klar, immer unter dem Aspekt, er möchte ja den Auftrag haben, aber es geht ja nicht um eine persönliche Abwertung, sondern einfach um realistische Meinung, immer aus der Sicht vielleicht dann aus der Sicht eines Geldgebers gesprochen. So agiere ich ja, wenn ich Fragen stelle, versuche ich immer aus der Sicht der Bank, der Förderbanken zu agieren. Meine persönliche Meinung ist da fünftrangig. Ja, ne, Thema Businessplan. Wer schreibt den? Wie schreibe ich den? Könnte ich ja ganz, das muss gefragt werden. Das darf nicht offen bleiben. Ich glaube, die wenigsten fragen danach. Ich erkläre das immer ausführlich, aber es hat noch nie jemand konkret so, na, vielleicht haben doch einige, aber selten gefragt. Ja, schreiben. Der Berater hat das nicht zu schreiben. Vielleicht können wir vergessen. Einfach nicht machen. Sich einen Berater suchen, der auch berät und nicht erstellt. Die Referenzen sollten indirekt eher erfragt werden oder aus dem Gespräch einfach sollte man gehört haben, dass er da schon einiges gemacht hat. Oder der Berater kündigt auch an, Referenzen dann zu geben in einem Angebot, wenn der Kunde es wünscht, aber einfach so plump Referenzen jetzt jemand zu schicken, weil jemand danach fragt, vielleicht schon zu Beginn, halte ich nicht für klug. Man wird sich ja sicherlich auch Gedanken gemacht haben über diesen Berater, Beraterin, den ich mir ausgesucht habe. Und falls nicht erkennbar ist von seiner Website, ich würde schon fragen, wie lange macht er das denn überhaupt? Ne? Denn nur weil er ein gewisses Lebensalter erreicht hat, wissen wir ja nicht, wie lange er in diesem Prozess schon drin ist. Da nützt es auch nichts, dass er vielleicht als Angestellter irgendwie auch Unternehmensberater war, aber in völlig anderen Bereichen und sich gerade letztes Jahr selbstständig gemacht hat. Helfen? Wir wollen ja in Deutschland Tausende, aber wir brauchen keine Hilfe, wir brauchen Kompetenz. Und Kompetenz kann man nur haben, wenn man auch Erfahrung hat. Und es geht hier um die Existenz oder der Berater kündigt auch an, Referenzen dann zu geben in einem Angebot, wenn der Kunde es wünscht, aber einfach so plump Referenzen jetzt jemand zu schicken, weil jemand danach fragt, vielleicht schon zu Beginn, halte ich nicht für klug. Man wird sich ja sicherlich auch Gedanken gemacht haben über diesen Berater, Beraterin, den ich mir ausgesucht habe. Und falls nicht erkennbar ist von seiner Website, ich würde schon fragen, wie lange macht er das denn überhaupt? Ne? Denn nur weil er ein gewisses Lebensalter erreicht hat, wissen wir ja nicht, wie lange er in diesem Prozess schon drin ist. Da nützt es auch nichts, dass er vielleicht als Angestellter irgendwie auch Unternehmensberater war, aber in völlig anderen Bereichen und sich gerade letztes Jahr selbstständig gemacht hat. Helfen? Wir wollen ja in Deutschland Tausende, aber wir brauchen keine Hilfe, wir brauchen Kompetenz. Und Kompetenz kann man nur haben, wenn man auch Erfahrung hat. Und es geht hier um die Existenzgrundlage eines zukünftigen Lebens. Und im Zweifel sollte man da doch jemanden, klar, Vertrauen ist wichtig, aber jemanden beauftragen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als andere. Branchenkenntnisse hatten wir vorhin kurz angerissen. Konkret Fragen. Das kann man sich juristisch nicht, ich glaube, dann unterschreiben lassen. Ja, ich habe von E-Commerce Ahnung. Das ist ein bisschen plump oder wenn man so antworten muss. Aber es sollte indirekt angerissen worden sein. Und natürlich auch vielleicht so geschickt gefragt, haben Sie denn irgendwie andere Beratungsansätze oder wie unterscheiden Sie sich? Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde von mir erzählen, aber es geht ja nicht um mich jetzt. Aber das ist auch ganz wichtig, weil es gibt nicht eine Norm in diesem Bereich. Passt natürlich auch zum Thema mit diesem Erstellen, ne, oder der Beratung. Wichtige Frage. Kommen Sie auch mit zu dem Bankgespräch? Ist das auch einer Ihrer Leistungen? Und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann bitte rechts oben das Fenster schließen, wenn das irgendwie per E-Mail geschah, also die E-Mail schließen oder sich bedanken für die Zeit, wenn man telefoniert hat. Da braucht man nicht weiter zu sprechen. Eine Beratung, die das überhaupt nicht beinhaltet, ist null und nichtig. Sie ist dann rausgeschmissenes Geld, weil doch dann erst das Richtige beginnt, der Kampf. Die Unterlagen einreichen bei der Bank. Wie kommuniziere ich das? Da kann man viel richtig machen, aber auch sehr viel falsch. Und da braucht man jemanden, der erst recht in diesem Bereich Ahnung hat. Und da nützt es nicht, den schönsten Businessplan zu haben mit 1000 Gänseblümchen da auf dem Deckblatt, sondern das ist fünftrangig. Wir brauchen die Kommunikationswege zu den Geldgebern. Da brauchen wir Know-how. Und wir brauchen auch diesen starken Partner an unserer Seite.
Markus, vielen Dank für den Einblick in die Beratungspraxis, auch von dir und auch die Erfahrung, die viele Gründerinnen und Gründer schon machen mussten und die jetzt aber auch dann, glaube ich, sehr hilfreich ist dabei, herauszufinden, welcher Berater, welche Beraterin kann zu mir passen. Damit wir das einfach nochmal kurz zusammenfassen. Was sind aus deiner Sicht jetzt einfach nochmal die Fragen, die ich unbedingt stellen sollte, beziehungsweise zu denen ich Antworten im Erstgespräch, in den ersten Kontakten mit einem möglichen Berater, einer möglichen Beraterin sammeln sollte?
Die Masterfragen, aus denen man eine Menge erkennen könnte, ob der Berater geeignet ist für mein Vorhaben, wenn nicht schon aus Beraterseite angesprochen. Einfach fragen, ist die geplante Finanzierungshöhe, lieber Berater, halten Sie das auch für finanzierbar? Ich will 250.000 Euro. Haben Sie denn irgendwie andere Beratungsansätze oder wie unterscheiden Sie sich? Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde von mir erzählen, aber es geht ja nicht um mich jetzt. Aber das ist auch ganz wichtig, weil es gibt nicht eine Norm in diesem Bereich. Passt natürlich auch zum Thema mit diesem Erstellen, ne, oder der Beratung. Wichtige Frage, kommen Sie auch mit zu dem Bankgespräch? Ist das auch eine Ihrer Leistungen? Und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann bitte rechts oben das Fenster schließen, wenn das irgendwie per E-Mail geschah, also die E-Mail schließen oder sich bedanken für die Zeit, wenn man telefoniert hat, da braucht man nicht weiter zu sprechen. Eine Beratung, die das überhaupt nicht beinhaltet, ist null und nichtig. Sie ist dann rausgeschmissenes Geld, weil doch dann erst das Richtige beginnt, der Kampf. Die Unterlagen einreichen bei der Bank. Wie kommuniziere ich das? Da kann man viel richtig machen, aber auch sehr viel falsch. Und da braucht man jemanden, der erst recht in diesem Bereich Ahnung hat. Und da nützt es nicht, den schönsten Businessplan zu haben mit 1000 Gänseblümchen da auf dem Deckblatt, sondern das ist fünftrangig. Wir brauchen die Kommunikationswege zu den Geldgebern. Da brauchen wir Know-how. Und wir brauchen auch diesen starken Partner an unserer Seite. Und die drei Klassikerfragen, sage ich mal eigentlich, also die Masterfragen, aus denen man eine Menge erkennen könnte, ob der Berater geeignet ist für mein Vorhaben, wenn nicht schon aus Beraterseite angesprochen. Einfach fragen, ist die geplante Finanzierungshöhe, lieber Berater, halten Sie das auch für finanzierbar? Ich will 250.000 Euro. Und wenn dann nur als Antwort kommt, na klar, es gibt, wir haben Förderkredite bis 50 Millionen, na, können wir ja vergessen, wenn da nichts kommt. Ist denn der Zeitpunkt jetzt auch richtig, lieber Berater, oder bin ich vielleicht zu früh dran oder sollte ich noch warten? Wenn da auch nichts kommt, eine Einschätzung, das ist der wichtigste Punkt. Ich würde mal sagen, ich schicke 50% der potenziellen Kandidaten, die mich anrufen, sage ich, ihr müsst noch mehr Erfahrung sammeln. Gerade wenn es um Dienstleistungen geht, die man jetzt nicht anfassen kann, also kein Handel, um erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen, dann brauchen wir Beweis für das Herantreten, denn sonst wäre das vielleicht ein Risikovorhaben, wo eine Bank sagt, ja, Mensch, interessant, spannend, kennen wir noch nicht, haben wir noch nicht gemacht. Aber wir können das ja gar nicht einschätzen. Je mehr Beweise ich habe, dass meine Geschäftsidee im Kleinen funktioniert, desto eher kann ich auch Geld bekommen. Das wäre also wichtig. Der Zeitpunkt, fragt das den Berater. Und natürlich, bekomme ich Geld von der Bank? Wie sind denn die Aussichten oder Chancen? Chancen wird immer sehr häufig verwendet, das Wort. Ich sagte immer, es geht ja nicht wie beim Roulette. Die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, richtig oder falsch, oder bei Roulette ist es ja schwarz oder weiß, ne, oder eine gewisse Zahl. Es geht darum, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Ne? Bringt man fachliche Eignung mit? Und wenn ich sage immer, wenn man die Hausaufgaben richtig macht und den richtigen Kapitalbedarf bestimmt, dann natürlich bekommt man Geld von einer Bank. Das Ziel einer Bank ist ja nicht, möglichst wenig Geld in den Markt zu pumpen. Das ist doch deren Kerngeschäft. Und das sollte auch in einem Erstgespräch erörtert worden sein. Aber halt, der Berater sollte nicht antworten: Super, das klappt definitiv. Also, ja, wenn Sie kein Geld kriegen, dann schenke ich Ihnen eine Kiste Champagner. Das kann natürlich nicht so plump kommen. Da sollte man auch eine realistische Einschätzung bekommen eines Beraters.
Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, ne? Das natürlich kostet es Geld und natürlich gerade am Anfang als Gründer, Gründerin habe ich wenig Geld. Ich muss aber natürlich auch Geld investieren einfach, ne? Es geht ja um den Aufbau meines Unternehmens. Und wenn es dann darum geht, dass ich einen Kredit haben möchte, und dann sind es vielleicht nicht die 150.000, ne, wie sich dann in der Beratung vielleicht, sind es dann 100.000 oder 80.000. Aber auch das muss ich dann einfach mal ins Verhältnis setzen. Und wenn ich dann 2.000 Euro als günstigen Preis aufgerufen bekomme, auch vielleicht und dann ein anderer Berater aber eben 4.000 oder 6.000 Euro nennt, dass ich auch da mal überlege, wie viel ist das eigentlich in Bezug auf meine Finanzierungssumme? Und dann muss ich halt auch wirklich sagen, ist es mir das wert? Beziehungsweise es ist dann eben auch das wert, wenn es eben ein bisschen mehr ist. Ne? Weil ansonsten ist, also mit 2.000 Euro Investment das zu erreichen, das geht nicht.
Ja, das würde auch dem ökonomischen Prinzip widersprechen. Wenn ich mal den Output jetzt so festlege, also die Kreditzusage, und versuche das mit dem Minimumprinzip zu erreichen, also dem minimalen Einsatz, das geht in die Hose. Also beziehungsweise, warum sollte das Ziel sein? Also im Zweifel, man kann das ganz pauschal sagen, im Zweifel ist die günstige Beratung einfach schlecht. Das muss man einfach so sagen. Ein Berater, der für wenig Geld sich anbietet, denkt vermutlich, er kann darüber Geschäfte machen. Ich weiß gar nicht, wie das wirtschaftlich funktionieren soll. Aber man kann definitiv nicht für 2.000 oder 3.000 Euro eine komplexe Beratung bekommen. Gemeinsame Erstellung eines Businessplan, Finanzplan, Vorbereitung, Begleitung, Bankgespräche, die vielen, vielen Rückfragen, die nach dem Bankgespräch noch kommen, das können sich viele gar nicht erst vorstellen, innerhalb der Bank. Dann geht das zur Förderbank. Die haben auch Rückfragen. Gerade heute hat mich auch die Bürgschaftsbank angerufen. Die wollen noch gerne kleine Änderungswünsche machen. Mache ich natürlich gerne. Die haben sich sofort gemeldet. Super, muss ich sagen. Das geht nicht für schmales Geld. Das soll nicht heißen, dass die, ich sag mal, teurere Beratung, wenn man doch verschiedene Angebote hat oder man ist sogar so weit gekommen, also dass der eine vielleicht viel, viel mehr nimmt, sollte man sich das Profil dieses Beraters angucken und dann überlegen, was gewinne ich jetzt, wenn ich diesen nehme? Der nimmt ein bisschen mehr als der andere. Es wäre ziemlich dumm, würde ich mal sagen, dann zu sagen, ich nehme den günstigeren, weil er günstiger ist. Man kriegt niemals dieselbe Leistung, das geht nicht. Es geht nicht ja wie bei einer Preissuchmaschine, dass man ja ein Schnäppchen findet, sondern ich muss doch meine Existenz irgendwie sichern. Ein Fundament muss ich doch errichten und das kostet einfach Geld. So, das muss man halt ins Verhältnis setzen und nicht nur unbedingt natürlich zum gewünschten Kredit ins Verhältnis, sondern eher, was ist es mir denn wert, überhaupt mich selbstständig machen zu können? Was ist es mir wert, mein Unternehmen aufzubauen? Da gibt es gar keine Relationsgrößen. Ne? Da ist also keine Grenze eigentlich, darf da gesetzt werden. Was habe ich denn davon, wenn ich nachher sagen kann, boah, keine Bank hat mir Geld gegeben. Juhu, ich habe aber ganz wenig Geld nur verloren dabei. Ich weiß nicht, ob man so durchs Leben gehen möchte. Ne? Also sich dann zu freuen, ich habe nur, nehmen wir mal die 2.000 Euro nochmal in den Sand gesetzt. Das ist doch schade eigentlich, ne? Dass man da einen katastrophalen Fehler gemacht hat. Daher Augen auf bei der Auswahl, gerade bei der Honorarhöhe, im Zweifel ist mehr besser.
Und es ist die erste, oftmals schon die erste Entscheidung, die ich als Unternehmer, Unternehmerin treffe. Ne? Einfach mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, das soll auch, also es geht ja eben da nicht darum, möglichst schnell, möglichst günstig irgendwas zu bekommen, sondern ich möchte mich ja auch weiterentwickeln, auch in dieser Beratung. Ne? Also auch das sollte ich als Input und als Ergebnis dieser Beratung sehen und bei dem Austausch mit dem Berater, dass auch mir das helfen wird. So. Und wenn ich das Gefühl habe bei jemandem, ne, da sitzt mir jemand gegenüber, der geht auf mich ein, der gibt mir Feedback, der hinterfragt mich auch und der hilft mir dadurch aber eben auch bei meinem Vorhaben. Ich glaube, dann kann ich mit gutem Gewissen die Wahl treffen und dann auch in die Beratung gehen. Markus, was sind denn so Rückmeldungen von deinen Kunden, Kundinnen so am Ende? Was melden die dir zurück?
Rückmeldung meiner Kunden. Also ich finde gerade letzte Woche, da war ich in Brandenburg an der Havel. Das war das erste Gespräch mit einer Bank, die sehr beeindruckt war. Und ich glaube, es ist nochmal ein gutes Beispiel. Der Banker meinte nämlich, normalerweise hätten wir sie nicht eingeladen, weil wir haben von ihrer Branche überhaupt keine Ahnung. Wir haben keine Erfahrungswerte. Wir können das gar nicht bewerten. Anhand der Unterlagen aber, die wir bekommen haben, wollten wir sie einladen. So, das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Also da braucht man gar nicht jetzt zu erklären, ob die Beratung gut war oder ob es Sinn gemacht hat, einen Berater zu engagieren. Das ist damit schon beantwortet worden. Das möchte ich nochmal auch so weitergeben, vielleicht an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ne? Also es ist ja kein Garant, dass man einen Banktermin bekommt. Und hier sieht man doch auch, vielleicht speziell jetzt hier, derjenige will ein sehr großes, er will das geilste Fitnessstudio in Brandenburg an der Havel aufmachen, kann ich ja ruhig mal so wiedergeben. Und klar, wenn man da keine Erfahrungswerte hat, da geht es um sehr viel Geld. Ja, insgesamt werden da, da gibt es auch Zuschüsse vom Vermieter, aber auch, also da wird über 1 Million Euro investiert. Das ist also nichts, was man nebenbei so macht. Und wenn eine Bank doch keinen Erfahrungswert hat, das kann also auch vorkommen natürlich, dann gibt es keinen Termin. Also die Güte der Unterlagen waren hier die Eintrittskarte für einen Banktermin. Ja, und die Rückmeldung jetzt, René, weil du ja sprachst, noch ganz kurz, wir haben danach noch einen Kaffee getrunken. Und ja, da hat er jetzt schon so von sich so gesagt, ja, hilf mir, das hätte ich ja nie geschafft. Das war dann auch irgendwie auch klar und es liegt alles so auf der Hand. Aber ohne Expertenwissen kann man nicht da hinkommen. Man kommt natürlich da irgendwie auch mal hin. Nur ist die Frage, ob man alles richtig gemacht hat. Ja. Nur weil man später Geld bekommen hat, kann man doch nicht sagen, super, ich habe es alleine geschafft. Ne? Weil Finanzierungsfehler sind die häufigste Ursache, warum Unternehmen scheitern. Ja. Und da sollte man halt im Vorfeld sich viele Gedanken machen. Und deswegen muss auch eine Beratung stattgefunden haben. Der Unternehmensgründer kann es einfach nicht abschätzen, ob sein Kapitalbedarf, ja, ob das ausreicht, was er sich da so gerade überlegt hat.
Beratung kann unglaublich helfen. Schlechte Beratung kann aber unglaublich demotivieren. Führt dann dazu, dass viele nicht gründen. Und das ist nicht gut. Insofern da nochmal einfach der Appell, sprecht mit den Beratern, hinterfragt sie, geht in den Austausch, kommuniziert, das hast du ja auch gesagt, stellt auch Rückfragen, wenn euch irgendwas unklar ist. Und lasst euch aber auch nicht entmutigen. Auch nicht von einem Feedback von einem Berater. Ne? Auch da durchaus auch mal eine Drittmeinung einholen. Weil Berater auch nicht alles wissen und auch nicht alles gut machen. Das einfach da nochmal zum Schluss. Wie gesagt, wir packen Markus die Kontaktdaten in die Shownotes. Markus steht euch gern zur Seite, auch für Rückfragen einfach. Markus, an dieser Stelle vielen Dank an dich. Und ich danke auch allen fürs Zuhören. Wer Fragen hat oder auch Themenvorschläge für unseren Podcast, kann die gerne schicken an podcast@für-gründer.de. Wir nehmen das dann gerne auf für die nächsten Folgen. Ich freue mich auch über Feedback, auf Vorschläge, was wir vielleicht besser machen können. Auch das gerne per E-Mail schicken. Und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn doch bitte auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Somit nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.